Wir beenden heute die Predigtreihe über die Sorgen besiegen. Und im Grunde genommen haben wir immer das Gleiche gesagt. Heute möchte ich noch einmal etwas österlich werden und über das paschale Mysterium sprechen. Ich schaue darauf aus der philosophischen Sicht von Nicholas Taleb, das Konzept der Antifragilität, und werde das alles noch näher erklären. Aber zuerst, wenn Sie irgendetwas hören, dann möchte ich, dass Sie wissen, dass Sie viel stärker sind, als Sie glauben, wenn Jesus Christus in Ihnen lebt. In Ihrer Taufe wurde Ihnen etwas gegeben, das völlig unbegrenzt in seiner Kraft ist. Ich möchte, dass Sie heute entdecken, was das in Ihrem Leben bedeutet. Besonders wenn kleine oder große Dinge, die sich wie der Tod anfühlen, passieren. Was das wirklich in Ihrem Leben macht und warum Sie heute damit aufhören können, sich Sorgen darüber zu machen, was morgen passiert. Jesus sagt uns das. In der Bergpredigt, im Matthäusevangelium Kapitel 6, einer der bekanntesten Stellen der Bergpredigt und eine meiner Lieblingsstellen, da sagt er: Aber sucht zuerst, was? Sein Reich und seine Gerechtigkeit. Wie geht's dann weiter? Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Mit allem anderen meint Jesus Gesundheit, materielle Güter, Möglichkeiten etc. Jeder Bibellehrer würde darin zustimmen, auch wenn das unbequem zu lesen ist, dass der Kontext dieser Passage ist, dass du alles haben wirst, was du brauchst, dein tägliches Brot, wenn du zuerst seine Gerechtigkeit suchst. Dann sagt Jesus weiter, deshalb, sagen Sie alle deshalb. Wissen Sie noch, was Ed Stetzer einmal gesagt hat? Jedes Deshalb braucht ein Weshalb. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich lese, macht euch um morgen keine Sorgen, dann klingt das nett, aber wenn ich es versuche, dann ist das echt schwer. Besonders wenn ich durch harte Zeiten gehe. Es ist echt schwer, etwas nicht zu tun, besonders wenn es um Gedanken geht. Genauso, wenn ich Ihnen sage, denken Sie nicht an einen lila Elefanten, oder? Das ist das klassische Beispiel. Denken Sie nicht daran, wie ein lila Elefant aussehen würde. Stellen Sie sich ihn nicht mit einem Sombrero vor. Denken Sie nicht daran, wie er auf den Hinterbeinen einen Macarena tanzt. Dann sagen wir, okay, ich gebe mir Mühe. Wenn Jesus also sagt, macht euch keine Sorgen, dann sagt er im Grunde, denkt nicht über diese Sache nach. Aber dieser Bibeltext steht ja nicht allein für sich. Er baut auf dem Text auf, der davor steht, nämlich, dass wir uns keine Sorgen um morgen machen müssen, wenn wir zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit suchen. Das ist das Herz von einem sorgenfreien Leben. Es geht nicht einfach, indem man irgendwie aufhört, sich immer Sorgen zu machen. Erst recht nicht, wenn man in einer schlechten Situation ist. Wenn man in einem Kriegsgebiet wohnt, wie soll man sich da einfach nicht sorgen? Wenn man Kinder hat, wie soll man sich da keine Sorgen machen? Die Antwort ist im Grunde, dass wir in uns das paschale Mysterium entdecken müssen, welches ich gleich erklären werde. Wir müssen damit aufhören, uns vorzustellen, was morgen passieren wird. Denn wir kennen morgen nicht, auch wenn Gott es schon kennt. Darum erleben wir die Welt als Chaos. Die schlimmsten Dinge, die Leuten jemals passiert sind, haben sie nicht kommen sehen. Wenn wir das Schlimmste, das morgen passieren kann, begründen mit dem Schlimmsten von gestern, dann ist das auch ein Fehler im Risikomanagement. Also, als erstes müssen wir verstehen, dass wir niemals all die schrecklichen und furchtbaren Dinge vorhersagen können, die morgen passieren könnten. Wir werden auch nicht all die wundervollen, großartigen und wunderbaren Dinge vorhersagen können, die morgen in unserem Leben passieren können. Wir müssen uns einfach um morgen keine Sorgen machen. Okay, aber wie machen wir das? Das geht nicht mit mehr Mühe geben. Das geht, indem wir arbeiten werden, indem wir unüberwindbar werden. Mit anderen Worten, indem wir entdecken, dass uns mit unserer Taufe ein Geschenk gemacht worden ist. Und dieses Geschenk ist ganz einfach folgendes. Jedes Mal, wenn Sie verletzt werden, wenn Sie angegriffen werden, wenn der Tod Ihnen nahe kommt, wird neues Leben daraus fließen, wenn Sie mit Glauben darauf antworten. Das ist das paschale Mysterium. Das paschale Mysterium ist eine alte christliche Sache. Das ist keine neue Idee, das ist eine alte Idee, die vergessen worden ist. Wir reden nur an Ostern davon. Aber das paschale Mysterium bedeutet, dass Dinge mit größerer Kraft zurück ins Leben kommen, wenn sie zuvor in Christus sterben. Das strömt dann in unser Leben. Als sie getauft worden sind, sind sie gestorben. Wussten Sie das? Sie sind den Tod von Jesus Christus gestorben, aber ihnen ist auch das Leben von Jesus Christus gegeben worden. Deshalb gelten für Sie als Christen die Zusagen, dass mitten im Erleben von Schmerz, Angst, Tod und Verlust das Osterleben in Ihnen zu neuem Leben weiterströmt, wenn Sie mit Glauben darauf antworten. Das meint Jesus, wenn er im Johannesevangelium Kapitel 12, 24 sagt: Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden fällt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Jesus spricht da von seinem eigenen Tod. Oder im 2. Korintherbrief Kapitel 4 steht: Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Paulus spricht hier zu der Kirche, um zu zeigen, dass die außerordentliche Kraft von Gott kommt und nicht von uns selbst. Wissen Sie übrigens, was genau diese außerordentliche Kraft ist, von der er da spricht? In der Kirche des ersten Jahrhunderts haben sie Kranke geheilt, Tote wieder aufstehen lassen, Prophezeiungen gesprochen, sie haben die Gaben des Geistes ausgelebt und auch große Gaben der Ermutigung. Die Kirche des ersten Jahrhunderts hatte kein Neues Testament, wussten Sie das? Diese Menschen haben das Neue Testament geschrieben, weil in ihnen diese außerordentliche Kraft war. Wenn Sie das also in Ihrem Leben wollen, dann können Sie das in Ihrem Leben haben. Und das hier ist die Antwort. Wir sind bedrängt, aber nicht überwältigt. Oft ratlos, aber nicht verzweifelt. Wir werden verfolgt, aber finden Zuflucht bei Gott. Wir werden zu Boden geschlagen, aber kommen nicht um. Täglich erleiden wir etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Weil wir zu Jesus gehören, sind wir ständig dem Tod ausgeliefert. Warum? Damit an unserem sterblichen Leib sein Leben sichtbar wird. Uns bringt der Dienst für Jesus andauernd in Todesgefahr. Euch dagegen hat er neues Leben gebracht. Von was redet er da? Vom paschalen Mysterium. Wenn Sie etwas in Jesus Christus zu Tode bringen, dann geben Sie ihm nur mehr Leben. Sie wollen wissen, wie man eine Kirche zum Wachsen bringt, wie man sie größer macht? Verbieten Sie den Besuch eines Gotteshauses. Sie wollen eine Kirche blühend und voll außerordentlicher Kraft machen? Unterdrücken Sie sie, verfolgen Sie sie, verletzen Sie sie, schaden Sie ihr, verfluchen Sie sie. So wachsen die Gläubigen, bedrängt, aber nicht überwältigt, verfolgt, aber nicht verlassen, geschlagen, aber nicht zerstört. Das ist das Wunderbare an dem paschalen Mysterium. Das ist das Leben von Jesus Christus in uns und in der Taufe. Wenn wir dieses Geschenk bekommen, dann bekommen wir etwas Wunderbares. Selbst wenn wir sterben, bekommen wir das Leben von Christus in unserem Tod. Ist das nicht wunderbar? Wenn Sie Jesus Christus nicht kennen, dann werden Sie, wenn Sie vor dem Richterstuhl des Vaters auftauchen, ihm Ihren Lebenslauf vorzeigen müssen, das Gute, was Sie getan haben, und das Schlechte. Sie werden auf dieser Basis beurteilt werden. Aber wenn Sie ein Nachfolger Jesu sind, dann zeigen Sie ihm den Lebenslauf von Jesus. Sie zeigen ihm, was Jesus für Sie getan hat, damit er, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde wurde, damit wir was werden? Die Gerechtigkeit Gottes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich will nicht von Gott auf Basis meines Lebenslaufes verurteilt werden. Wenn ich wählen müsste zwischen meinem und dem Lebenslauf von Jesus, nehme ich seinen. Was machen Sie? Das genau bedeutet es, gerettet zu werden. Es bedeutet, dass der Tod und das Leben von Jesus in uns ist. Aber übergehen Sie das nicht. Sie können das Leben von Jesus nicht haben, ohne was anzunehmen? Seinen Tod. In seinem Tod zu leben, bedeutet, in seinem Leben zu leben. Ergreifen Sie das paschale Mysterium. Ich möchte, dass Sie das wissen. Sie sind österlich. Sie sind unüberwindbar. Dem Feind ist es am allerliebsten, wenn Christen ein ganz gemütliches Leben führen. Ausruhen ist gut, gutes Essen ist gut. Aber wir müssen verstehen, dass es im Leben die Schläge und die Schwierigkeiten sind, die uns Jesus ähnlicher machen. Es ist der Schmerz, es sind die Hindernisse. So wie Marcus Aurelius gesagt hat, Feuer wird mit Hindernissen gefüttert. Das ist bei einem Gläubigen auch so. Genau das bedeutet es, österlich zu sein oder in Talebs Philosophie unüberwindbar zu sein. Ich liebe Taleb, der nebenbei gesagt Christ ist, und es liebt, diese Idee als unüberwindbar zu beschreiben. Hier werden wir nun ein bisschen akademisch. Was bedeutet unüberwindbar bzw. unzerbrechlich? Unüberwindbar oder auch unzerbrechlich ist wie das hier. Stellen Sie sich vor, und Taleb sagt das so, stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Kiste Champagnergläser und Sie wollen die an Ihren Bruder in New York mit der Post schicken. Sie würden diese teuren Gläser in eine Kiste tun. Sie würden sie richtig gut einpacken und Sie würden vielleicht Popcorn reintun. Dann würden Sie etwas außen auf die Kiste schreiben, um sicherzugehen, dass sie vorsichtig behandelt wird. Sie würden zerbrechlich draufschreiben, oder? Zerbrechlich meint normalerweise, dass die Sache in der Kiste für Sie wertvoll ist. Es ist wahrscheinlich teuer, es ist auch empfindlich, sodass alles in der Kiste kaputt gehen würde und wertlos werden würde, wenn man sie in einem Haufen nach ganz unten macht oder sie falsch herum mit etwas anstößt. Obwohl es teuer und kostbar ist, steht es auch in der Gefahr, zerstört zu werden. Was ist nebenbei gefragt das Gegenteil davon? Wissen Sie das? Wie würden Sie antworten? Die meisten Menschen würden das falsch verstehen. Die meisten Menschen würden sagen, das Gegenteil von zerbrechlich sei irgendetwas wie belastbar oder robust. Mit anderen Worten, eine Kiste mit Bowlingkugeln zum Beispiel oder eine Kiste mit, keine Ahnung, Fußbällen oder irgendetwas, das gut ankommt, egal wie schwer es getroffen oder herumgeworfen wird. Das ist aber nicht das Gegenteil von zerbrechlich. Das ist neutral. Was ist das Gegenteil von positiv? Das Gegenteil von positiv ist nicht neutral, das Gegenteil von positiv ist negativ. Darum ist das Gegenteil von zerbrechlich nicht robust oder belastbar, das Gegenteil von zerbrechlich ist unzerbrechlich. Das heißt, wenn Sie draufschlagen und es herumwerfen, dann würde es besser werden, richtig? Es würde stärker werden. Stellen Sie sich vor, Champagnergläser könnten unzerbrechlich sein und Sie wollten, dass sie kaputt gehen, weil sie dann schöner und wertvoller wären. Dann würde Ihre Kiste irgendwie so aussehen. Unzerbrechlich, bitte misshandeln. Sie wissen, dass irgendwas in der Kiste besser werden würde, wenn es kaputt geht. Es würde nicht einfach dasselbe bleiben. Ein anderer Weg, unzerbrechlich und unüberwindbar zu beschreiben, ist mit Märchen oder mit Mythen, so sagt Taleb das. Das ist der Unterschied zwischen dem Damoklesschwert und Hydra der Schlange. In der Geschichte von Damokles ist dieser Damokles am Hof von Dionysos von Syrakus. Dionysos II. War ein Tyrann, dieser König. Und Damokles sagt, O König, du bist so großartig. Wie wäre es, nur für einen Tag du zu sein? Dionysos II. Sagt natürlich, okay, lass es mich dir zeigen, setz dich. Du kannst für einen Tag König sein. Klar, denkt Damokles, das sei eine tolle Idee, also setzt er sich auf den Thron. Mit der ganzen Königsmacht für einen Tag. Er bekommt alle Frauen des Königs, das ganze Essen des Königs, die ganzen Armeen des Königs, alles. Er kann jede Entscheidung treffen mit einem Haken. Ein Schwert hängt über seinem Kopf, mit dem Griff nach oben, nur von einem einzigen Rosshaar gehalten. Und er muss auf dem Thron sitzen bleiben. So ist das jetzt, sagt Taleb, für zerbrechliche Systeme und zerbrechliche Menschen. Es gibt Menschen mit Macht, Menschen mit Reichtum, Menschen, die groß erscheinen. Die Botschaft ist natürlich, dass obwohl Dionysos das alles hat, oder obwohl Damokles die ganze Macht und den Reichtum und die Frauen hat, gibt es da dieses Schwert, welches über seinem Kopf kreist. Er ist nicht robust oder unüberwindbar. Er ist zerbrechlich. Der kleinste Windhauch, ein kleiner Stoß und er ist ein toter Mann. Taleb vergleicht das mit der Schlange Hydra, die war, wenn Sie Ihre Kenntnisse in griechischer Mythologie auffrischen wollen, eine Märchengestalt, die einen See bewacht und sie hat 3 oder 4 oder 5 Köpfe. Aber der Gedanke dabei ist, dass jedes Mal, wenn man einen der Köpfe abhaut, 2 nachwachsen. Also je mehr man Hydra angreift, desto stärker wird sie. Das ist das Bild dafür, was es heißt, unzerbrechlich zu sein. Das ist stark, kraftvoll und der einzige Weg, jemand Unzerbrechlichen zu besiegen, ist, ihn allein zu lassen, ihn mit Vorsicht zu behandeln, es ihm schön bequem zu machen. Natürlich gibt es viele unzerbrechliche Dinge, sowohl in den Mythen und auch im richtigen Leben. Wahrscheinlich ist der bekannteste unzerbrechliche Charakter in den amerikanischen Comics der unglaubliche Hulk, oder? Ich meine, jeder kennt ihn. Wenn Hulk erst mal anfängt zu zerstören, dann schießen Sie nicht auf ihn. Greifen Sie ihn nicht an. Lassen Sie ihn einfach allein. Singen Sie ihm ein Schlaflied. Hulk ist der ultimative, unzerbrechliche Comic-Charakter. Hulk, je wütender er wird, desto stärker wird er. Es gibt im richtigen Leben viele Dinge, die unzerbrechlich sind. Bambus ist unzerbrechlich. Wenn Sie damit gestraft sind, dass in Ihrem Garten Bambus wächst, dann schneiden Sie den Bambus nicht runter. Oder Sie werden 10-mal mehr davon haben. Bäume sind unzerbrechlich bis zu einem bestimmten Grad. Wenn Sie die Äste von einem Baum abschneiden, dann wird er stärker, nicht wahr? Größer, grüner. Sogar ein ganzer Wald ist unzerbrechlich. Wenn ein ganzer Wald abbrennt, dann wird ein neuer, stärkerer, besserer Wald ihn ersetzen, richtig? Greek Fire Kohle ist unzerbrechlich. Jiu-Jitsu ist unzerbrechlich. Beim Jiu-Jitsu nutzen Sie die Masse Ihres Gegners, die Angriffe Ihres Gegners gegen ihn. Ohne seine Angriffe ist es nutzlos. Der menschliche Körper an sich ist unzerbrechlich, nicht wahr? Ich meine, durch Übungen mit Gewichten schaden Sie buchstäblich Ihren Muskelfasern, damit Sie härter und stärker werden und Sie mehr Gewicht heben können. Unzerbrechlich und unüberwindbar bedeutet also, dass etwas, wenn Sie es angreifen, noch stärker zurückkommt. Es bleibt nicht einfach dasselbe. Bücher sind unzerbrechlich. Das Beste, was Sie tun können, um einem Autor zu helfen, ist, sein Buch zu kritisieren. Das Beste, was Sie für einen Autor tun können, ist, sein Buch zu ächten. Ich sage Ihnen, wenn die US-Regierung jetzt erklären würde, dass es jetzt verboten ist, Du bist geliebt zu lesen, das Buch, das ich kürzlich herausgebracht habe, und jeder, der es liest, würde bestraft werden, dann würde ich jeden hier zum Abendessen einladen, wenn das passiert. Das ist das Größte, was passieren könnte, oder? Dann geht es so, huh, was ist das für ein Buch? Jede Zeitung würde davon berichten, jeder würde es lesen wollen. Der Preis für Du bist geliebt würde durch die Decke gehen. Es ist also unzerbrechlich. Greifen Sie ein Buch an, verbrennen Sie Bücher, verbannen Sie Bücher und Sie machen sie nur stärker und besser. So ist es mit jeder Idee. Kunst ist unzerbrechlich. Darum lieben Künstler es, kritisiert zu werden. Darum machen Künstler so viele Dinge, die lächerlich sind oder ekelhaft oder was auch immer. Sie versuchen, die Menschen dazu zu bringen, sie zu kritisieren, denn Kunst ist unzerbrechlich. Das Schlimmste, was sie über Kunst sagen können, ist: Vertrau mir, es ist großartig, du solltest das sehen, es ist sagenhaft. Das ist das Schlimmste, was sie für Kunst tun können. Das Beste für die Kunst ist zu sagen: Geh da bloß nicht hin, hör dir das nicht an. Jeder sagt dann: Oh, was ist das? Das sollte ich kennen, oder? Interessant. Vor kurzem wurde in der Popkultur einer der größten Rapper der Welt, der bekannte Eminem, von einem lokalen, unbekannten Rapper kritisiert, von Machine Gun Kelly, ein Rapper aus Cleveland. Dieser Rapper hat ein beleidigendes Video über Eminem gemacht und das hat sich schnell über YouTube verbreitet, aber niemand kannte Machine Gun Kelly. Eminem hat das Dümmste gemacht, was man tun kann, wenn man will, dass Kunst verschwindet. Er hat das Video kritisiert. Er hat darauf mit einem Rap-Song geantwortet, hat kritisiert, dass Machine Gun Kelly ihn fertig machen will. Alles, was er damit getan hat, war die Köpfe von der Hydra abschlagen. Machine Gun Kellys Album ging über Nacht auf Nummer 1 in den Charts. Das bedeutet, unzerbrechlich zu sein. Liebe ist unzerbrechlich. Wenn Ihre Tochter sich mit einem Jungen trifft, den Sie nicht mögen, dann ist das Schlechteste, was Sie für diese Liebesbeziehung tun können, dass Sie ihr sagen: Hör auf, diesen Typen zu treffen, er bringt Ärger. Richtig? Das ist unzerbrechlich. Das Beste, was Sie tun können, ist zu sagen: Er ist ein süßer Kerl. Wenn Sie wollen, dass sie mit ihm Schluss macht: Er ist ein süßer Junge, du solltest ihn öfters sehen. Wann hast du ihn zuletzt angerufen? So zerstören Sie die Teenager-Beziehung Ihrer Tochter. Das verstehen Sie nicht. Das ist wie den ganzen Spaß verderben. Sie sagt dann: Oh, mag ich ihn? Ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich auch was zu bestimmten unzerbrechlichen Politikern sagen, aber meine Frau hat es mir verboten. Ich will einfach nur klar machen, dass es im Guten wie im Bösen unzerbrechliche Systeme und unzerbrechliche Menschen gibt. Und es gibt zerbrechliche Systeme und zerbrechliche Menschen. Man zerstört eine zerbrechliche Sache, indem man sie angreift. Man zerstört eine unzerbrechliche Sache, indem man es schön bequem macht und ganz vorsichtig damit umgeht. Verstehen Sie das? Sie sind unzerbrechlich. Das Gegenmittel gegen die Sorgen ist zu verstehen, dass schlechte Sachen, die Ihnen morgen passieren, Ihnen helfen werden. Das bedeutet es, österlich zu denken. Jesus ist der unzerbrechlichste Mensch, der je existiert hat und je existieren wird. Jesus ist der Inbegriff dafür, was es heißt, unzerbrechlich zu sein. Als er verflucht wurde, als man über ihn gelogen hat, als über ihn gesagt wurde, er sei von Dämonen geschickt, da folgten ihm immer mehr Menschen. Mehr Menschen haben über ihn gesprochen. Je mehr er angegriffen wurde, desto bekannter wurde er, bis er schließlich gekreuzigt wurde, was das Schlechteste war, was seine Feinde tun konnten, um ihn loszuwerden. Durch seinen Tod und seine Auferstehung sprudelte neues Leben ins Universum. Alles hat sich verändert. In dem Moment wurde die ganze Zeit vor und nach Christus wie ein kleiner Zweig zerbrochen, sagt ein Autor über seinen Tod. Denn das war der Moment, in dem die Umklammerung der Sünde begann, in ihrem Leben und in meinem Leben nachzulassen. Das Kreuz ist die ultimative Unzerbrechlichkeit, dass dadurch Leben in unsere Welt gekommen ist. Wir sind Christus so dankbar für den Gehorsam am Kreuz. Danke, Jesus. Natürlich hat die Kirche diese österliche Unzerbrechlichkeit geerbt, dass die Kirche zu Beginn verfolgt wurde, versklavt wurde, geschlagen und zersprengt wurde, wie griechisches Feuer. Schauen Sie einfach, wie im 1. und 2. Jahrhundert der Kirche, als das Römische Reich die Christen versklavt hat und sie durch Europa geschifft haben, diese einfach das Christentum überall verbreitet haben. Sie haben es nicht zerstört. Darum hat Tertullian gesagt, das Blut der Märtyrer ist ein Same. Darum habe ich gesagt, dass Sie eine Kirche für illegal erklären müssen, wenn Sie sie wachsen sehen wollen. Verfolgen Sie sie. Werfen Sie die Christen ins Gefängnis. Sie werden sehen, dass die Kirche wächst und blüht. Ich erinnere mich noch an ein Mädchen, die als Missionarin in China gearbeitet hat. Sie kam in unsere alte Kirche zurück und hat davon erzählt, was Gott dort tut. Das war in den 90ern, als alles ziemlich schlecht aussah. Als sie einen der großen Leiter der Untergrundkirche gefragt hat, wie wir für die Kirche in China beten können, hat der ihr gesagt, betet, dass die Regierung niemals aufhört, uns zu verfolgen. Er hat das genauso gemeint. Er hat verstanden, dass dabei, obwohl es bösartig war, etwas Gutes in der Kirche passiert, wenn man ihr schadet. Das ist bis heute so mit christlichen Leitern. Nebenbei gesagt war die Bürgerrechtsbewegung eine christliche Bewegung, angeführt von einem Baptistenpastor mit dem Namen Dr. Martin Luther King. Mit Rosa Parks ist es genauso. Sie war jemand, von der die Menschen wussten, dass sie eine gute Christin war, die ihre Nächsten geliebt hat und angesehen war. Als sie verhaftet wurde, als man ihr Fahndungsfoto gezeigt hat, hat das die Leute total wütend gemacht. Das war auch richtig so, denn jeder wusste, dass sie ein guter Mensch war. Sie war unzerbrechlich. Dr. King war das auch. Genauso auch jede christliche Bewegung, die wirklich christlich ist. Alles, was gut ist, was von Gott geliebt und bei Gott bekannt ist, ist unzerbrechlich. Ist das nicht eine gute Nachricht? Sie sind unzerbrechlich und unüberwindbar. Viele von uns vergessen das. Wir vergessen, dass es die Probleme und Schwierigkeiten und Schläge sind, die uns sehr oft besser machen. Die Heilung von Sorgen ist unsere Unzerbrechlichkeit anzuerkennen, und das ist eine sehr, sehr gute Botschaft. Sie sind so viel stärker, als Sie wissen, denn Christus lebt in Ihnen. Wenn Sie in Ihrer Unzerbrechlichkeit wachsen, wenn Sie sich weniger Sorgen machen wollen, dann kommen hier vier Dinge in 4 Minuten, die Sie gemäß dieser Philosophie tun können. Wenn es wahr ist, wird es Ihr Leben sehr verändern. Das erste ist das hier, meine Freundin Hydra, die Schlange. Wir stellen uns einfach vor, Hydra und ich seien gute Freunde. Hydra kommt zu mir und sagt, Bobby, Mann, ich habe so viel Angst. Mann, diese ganzen griechischen Helden verfolgen mich. Mann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe nur 3 Köpfe. Da sind Herakles und Odysseus und Achilles und Herkules und alle sind hinter mir her. Was soll ich nur tun? Ich sage, Hydra, Kumpel, Lass dir ein paar deiner Köpfe abhauen. Geh da raus und such dir einen Kampf mit jemandem, bevor die anderen hier sind. Geh und kassier ein paar Schläge ein. Lass ein bisschen auf dich einstechen und dann gehst du zu Bett mit 19 Köpfen und schläfst dich aus. Das ist wie mit, wie heißt die nochmal? Mithridazid? Wie heißt das? Mithridazidation? Kennen Sie das Wort? Das bedeutet, wenn Sie ein bisschen Gift nehmen, dass Sie immun dagegen werden. So verliert man seine Angst vor dem Gift. So hört man auch auf, sich über das Leben Sorgen zu machen. Also das Erste ist, stecken Sie ein paar Schläge ein. Kassieren Sie ein paar Treffer. Wenn Sie in der letzten Zeit keine kleinen Schläge, keine kleinen Treffer bekommen haben, dann sollte das ein Rhythmus in Ihrem Leben werden. Sie müssen sich mit Dingen konfrontieren, die wehtun. Dinge, die Sie so dehnen und so ziehen, damit Sie nicht nur 3 Köpfe haben, wenn Ärger kommt, sondern 19. So schlafen Sie nachts gut. Vergessen Sie nicht auszuruhen. Ein wichtiger Teil im christlichen und im jüdischen Glauben ist der Sabbat. Wir brauchen mindestens einen Tag in der Woche, wo wir eine Pause haben von den ganzen Schlägen. Nummer 2, lieben Sie Ihre Feinde. Die Welt sagt gewissermaßen, kritisieren Sie Ihre Feinde, reden Sie schlechter über Ihre Feinde, lügen Sie über Ihre Feinde. Rächen Sie sich, töten Sie, überfallen Sie, verletzen Sie, schaden Sie. So handeln oft Menschen in der Politik auf beiden Seiten. So handeln Christen nicht. Christen lieben ihre Feinde. Sie wollen aufhören, sich über ihre Feinde zu sorgen, fangen sie an, sie zu lieben. Das hat Lincoln schon gesagt, als er meinte, ich besiege meine Feinde, indem ich sie zu meinen Freunden mache. Wenn Sie anfangen, Ihre Feinde zu lieben, dann üben Sie ein, was Dallas Willard das geistliche Jiu-Jitsu genannt hat. Sie nutzen die Kraft des Angreifers für sich. Das ist das Schlüsselprinzip, das Jesus uns gelehrt hat. Unsere Feinde zu lieben und für die zu beten, die uns verfolgen. Wenn Sie jemandem ein richtig gutes Trinkgeld geben, dessen Service schlecht war. Wenn Sie gute Sachen über einen Kollegen sagen, der schlecht über Sie redet. Wenn Sie Mitleid mit Ihren Feinden haben, für sie beten und Gott bitten, dass er Ihr Herz verändert und sie besser macht. Das bedeutet, seine Feinde zu lieben. Sie werden merken, wie ihre Sorgen weniger werden und sie unzerbrechlicher und österlicher werden. Nummer 3, das ist schwer für religiöse Leute. Seien Sie verwundbar und demütig. Hören Sie auf, vorzuspielen, dass Sie perfekt seien. Das hilft niemandem. Wir müssen jedem gegenüber demütig sein, aber wir müssen nicht bei jedem verwundbar sein. Seien Sie verwundbar vor Ihren engen Freunden und vor Ihrer Familie, vor den Menschen, denen Sie vertrauen. Seien Sie ehrlich über die Dinge, mit denen Sie kämpfen. Wenn Sie verwundbar sind, dann werden Sie stark. Das lehrt Jesus uns. Der, der sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber der, der es aufgibt um meinetwillen, der wird es retten, nicht wahr? Das ist das Gegenteil. Es ist umgekehrt. Wenn Sie stark sein wollen, seien Sie verwundbar. Wenn Sie verwundbar und schwach sein wollen, versuchen Sie es und spielen Sie vor, Sie seien stark und ein harter Kerl. Nummer 4 schließlich, und das ist das Wichtigste, verbringen Sie Zeit mit dem Herrn. Wenn Sie Ihre Sorgen besiegen wollen und wenn Sie richtig unzerbrechlich und unüberwindbar werden wollen, dann müssen Sie ein Schüler von Jesus werden. Ein Schüler ist jemand, der korrigiert wird. Ein Schüler ist ein Lernender. Sie müssen jemand sein, der Zeit mit Gott verbringt, mit Jesus und dabei jeden Tag betet, nachdenkt, liest und lernt. Das ist das Wichtigste, was jeder tun kann, um fröhlich, erfolgreich und glücklich zu sein. Ewiges Leben bedeutet, ein Schüler von Jesus Christus zu sein. Das ist wichtiger als Ihre Besorgungen, wichtiger als Ihr Job, wichtiger als Sport. Wenn Sie aus irgendeinem verrückten Grund wählen müssten zwischen diesen Dingen oder ein Schüler von Jesus zu sein, dann wählen Sie, Schüler zu sein. Das ist das, was Ihnen am meisten Leben bringt. Das ist wie Sauerstoff. Beten ist Sauerstoff. Ohne das sterben Sie geistlich. Sie müssen lebendig sein, und je mehr Sie das tun, desto mehr werden Sie es wollen. Denn Sie sehen die Frucht, die aus so einem Leben wächst. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie stärker sind, als Sie denken. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Schwierigkeiten gut für Sie sind, dass Bequemlichkeit schlecht für Sie ist, zumindest zu viel davon. Dass die Heilung von Sorgen ist, zu verstehen, dass Gott Sie als ewiges Wesen geschaffen hat, das unzerbrechlich ist. Jeder Schaden macht Sie nur lebendiger. Ich glaube das von Herzen. Lassen Sie uns beten. Herr, wir lieben dich und wir bitten in Jesu Namen, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen und unseren Verstand erfüllt. Herr, dass wir anfangen, in all den kraftvollen Gaben zu wandeln, die du der Kirche des ersten Jahrhunderts und Jesus selbst gegeben hast. damit wir Wunder an unseren Arbeitsstellen und in unseren Familien sehen, damit wir mit dem Rhythmus der Gnade auf einer Wellenlänge sind. Herr, wir lieben dich und wir danken dir. Ich bete, dass bei jedem, der mir zuhört, Ketten im Leben anfangen zu brechen, dass sie in Freiheit kommen und Einsicht und Weisheit bekommen. All das bitten wir in Jesu Namen. Amen.